In der heutigen Folge blicken wir auf die Sorglosigkeit der Anleger, analysieren die Kursexplosion bei Intel und sprechen über die Erwartung bei Robinhood. Außerdem gehen wir auf die Automatisierungsversuche der Landwirte in der Region ein.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Lukas Loker
und René Aguilar.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Märkte kompakt, heute am 28.04.2026. Und wir begrüßen euch heute aus Borken. Und zwar konnten wir den Raum, den wir eigentlich gerne hätten, nicht besuchen. Und deswegen sitzen wir heute quasi in der Abstellkammer.
Wir hoffen, dass es von der Tonqualität einigermaßen passt. Aber
wir machen das Beste raus und zunächst schauen wir natürlich auf die letzte Woche zurück und schauen da auch erstmal direkt vor unserer Tür. Und zwar hat der DAX tatsächlich keine großen Ausschläge gehabt. Die Woche schließt er ab mit 1,14% im Minus. Mhm. Und rund 24.140 Zähler schon.
Wenn ich da vielleicht einmal reingrätschen darf, passt vielleicht ganz gut. Es kamen nämlich Daten zur ZDW-Umfrage und IFO-Geschäftsklimaindex. Sind zwei wichtige Stimmungsindikatoren für die deutsche Wirtschaft. Nochmal, ich glaube, da haben wir schon ein paar Mal gesagt, die ZDW-Umfrage sammelt monatlich die Erwartung von Finanzexperten. Der IFO-Index, das Geschäftsklima unter 9000 Unternehmen. Und da konnte man auch sehen, dass wegen des Iran-Krieges hauptsächlich, da die Daten nicht gut waren und auf Tiefständen waren. Die ZDW-Umfrage Tiefstand seit Ende 2022. IFO auf den tiefsten Stand sogar seit Mai 2020. Passt vielleicht dann auch zur DAX-Entwicklung unter anderem.
Ja, tatsächlich. Ich habe auch nochmal geschaut, wer letzte Woche so Zahlen gemeldet haben. Da war auch nicht so viel los. Wir befinden uns ja eigentlich mitten in der Berichtssaison. Diese Woche wird nochmal richtig spannend. Aber letzte Woche aus dem DAX waren tatsächlich nur Beiersdorf, Siemens Energy und SAP. Siemens Energy hat die Woche tatsächlich mit 13,32% abgeschlossen. Mhm. Ich glaube, mit Siemens zusammen sind sie bald die größten Werte. Siemens und Siemens Energy.
Ich glaube, Siemens auf Platz 1 und Siemens Energy
ich glaub,
auf
SAP Platz noch leicht davor. Ich bin mir aber gerade auch
sicher. Ich würde sagen, Siemens Energy auf
3. Kopf an Kopf
auf 3.
Ja. Mhm. Aber SAP hat ja auch Zahlen gemeldet und die haben die Woche mit minus 3,3 abgeschlossen. Ganz spannend, an dem Tag, wo sie Zahlen gemeldet haben, haben sie gut 6-7% verloren. Als dann die Zahlen kamen, haben sie nicht ganz so enttäuscht und sind dann aber 6-7% wieder nach oben gegangen. Von daher war das irgendwie auch eine Nullrunde. Ja, und Software tritt ja sowieso auf der Stelle aktuell. Und Beiersdorf hat die Woche mit einem minus 7,56 abgeschlossen. Ja, schauen wir mal auf die andere Seite, auf den amerikanischen Markt, der S&P 500, nicht im Minus, dagegen 0,8% im Plus. Hier wird, wie gerade schon gesagt, die Woche jetzt auch nochmal spannend und der Nasdaq sogar rund 2,7% im Plus in der Woche. Und das ist natürlich ganz spannend. Man sieht jetzt also, wo kommt quasi der Kurstreiber in diesem Monat auch her, und schaut man sich die großen Technologietitel mal an, dann ja überwiegend tatsächlich von diesen Themen.
Passt auch vielleicht ganz gut auch dazu wieder, kurzer Einschub. Es kam PMI-Daten für die USA raus und die waren durch die Bank weg positiv, also über dieser Wachstumsschwelle von 50. Die Prognosen wurden relativ deutlich geschlagen, also der Composite PMI lag bei 52, Prognose 50, Manufacturing PMI 54, Prognose 52,5 und der Dienstleistungs-PMI auch über Prognose 51,3.
Und auch alle über 50, ja.
Genau.
Ja, sehr gut. Treiber waren, und wenn wir mal jetzt mal reinzoomen, Technologie hatte ich gerade schon gesagt, aber, und das ist ganz interessant, die Technologie spaltet sich ja quasi auf, wenn man reinzoomt, auf drei weitere Bereiche, darunter Halbleiter, Hardware und Software, und die Treiber waren tatsächlich überwiegend Halbleiter und ja, so ein Teil auch Hardware. Und Software ist quasi in diesem Monat so gut wie gar nicht, also nicht wirklich gelaufen, aber ist ja schon seit Monaten, seit eigentlich dem ganzen Jahr schon so. Und das haben wir dann zum Beispiel auch bei SAP gesehen.
KI-Disruption-Trades, ne?
Genau, FOBO. Ja. Nicht FOMO, sondern FOBO. Ja, was machen die Zinsen? Die 10-Jährigen, also ich bin jetzt erstmal in Deutschland, 10-Jährige liegt aktuell noch über 3, bei 3,06% und die 2-Jährigen bei 2,6%. Die USA, 10-Jährige bei 4,35 und die 2-Jährige bei 3,31. Und jetzt habe ich dann auch nochmal wieder geschaut, was so die Erwartungen sind gegenüber der Zinssitzungen, die jetzt, ich glaube diese Woche und nächste Woche dran sind. Und schaut man mal auf die Erwartungen, was die EZB macht, dann haben wir da tatsächlich so gut wie keine Änderung. Also 68%, 99%.
Ich kann sagen, ja.
Mal kurz gucken.
Ja, wenn keine 99. Zinsanhebung oder Reduktion erwartet.
Ja. 62% sind es für Juni. Also im Juni rechnet man mit 62% mit einer Erhöhung.
Mhm, genau.
Und da in den USA tatsächlich ein gleiches Bild für April, also keine Änderung. Aber anders als bei der EZB rechnet man im Juni auch mit keiner Veränderung.
Genau, ich hatte mal reingeschaut. Ich glaube, es wird bis irgendwo Januar 27 erwartet, dass die Zinsen gleich bleiben. Januar 27.
Deutschland,
ja.
Oder?
In den USA. In Deutschland sind oder in Europa sind 1-2 Zinssenkungen erwartet. Ja. Zinserhöhung im laufenden Jahr erwartet. Ja.
Ja, wobei wir uns das in Europa vielleicht auch nicht unbedingt leisten können, was die Wirtschaftsprognosen und Erwartungen angeht.
Kannst du mir auch nicht großartig vorstellen, dass es passiert, aber es wird zumindest eingepreist.
Ja. War auch schon mal ein bisschen höher, die Erwartungen. Inzwischen sind die sogar ein bisschen runtergegangen. Ja. Dann ganz gut gesehen auch, ich meine, beim 3-Monats-Euribor. Da war es, glaube ich, dass wir da zwischendurch auch bei 2,25 lagen. Inzwischen liegen wir da irgendwo wieder in Richtung 2%. Deswegen, wir sind mal gespannt und werden natürlich dann darüber berichten.
Genau. Du hast noch Kryptos und Gold, glaube ich. Dann lass mich nochmal eben die geopolitische Seite nochmal betrachten. da gab es leider nichts Neues. Also die Friedensverhandlungen wurden nochmal wieder geschoben. Die USA und der Iran, die konnten sich in den zentralen Themen nicht einigen und es wurde auf unbestimmte Zeit vertagt. Also da preist auch der Markt gerade, wir haben es ja gerade schon gesagt, dass die Indizes positiv auch gelaufen sind, zumindest auch in den USA preist dort Frieden ein. Das ist lange noch nicht der Fall, leider. Also da gibt es vielleicht auch nochmal irgendwo ein Event, das nach vorne hin die Märkte auch nochmal fallen könnten, wenn dann doch diese Friedensverhandlungen dann platzen sollten. Also das ist schon auch irgendwo eine große Unbekannte, die noch da ist. Und dann hatten wir noch den Angriff auf Trump. Dort wurde versucht, am Wochenende einen Anschlag auf Trump zu verüben. Ein schwer bewaffneter Mann versucht, in den Saal des White House Korrespondenz-Dinner in Washington einzudringen und feuerte tatsächlich auch Schüsse ab. Und Trump und J.D. Vance und wie sie alle heißen, wurden dann auch schnell evakuiert und es wurde keiner verletzt. Es wurde schon eine Sicherheitsperson wurde von einer Kugel getroffen, aber die Schutzweste konnte dann Schlimmeres verhindern. Also wirklich traurig, was da passiert ist und krass, was da passiert ist. Der Täter wurde nachher festgenommen.
Die Märkte hat so wirklich gar nicht interessiert schon, aber man muss dazu sagen, war auch am Wochenende. Und aber toll noch, wenn jetzt früher mal so ein Anschlagsversuch auf den amerikanischen Präsidenten war, dann wäre da, glaube ich, auch schon mal mehr Kursschwankungen das möglich, auch am Montag, also gestern.
Habe ich mir auch notiert. Also es war nichts zu sehen. Von der geopolitischen Seite hat man schon gesehen, dass der Ölpreis leicht angestiegen ist. Also das Event hat schon ein Stück weit getriggert. Aber die Kryptos, da kommst du ja gleich nochmal zu, sind am Wochenende dann auch sogar gestiegen. Also da war eher Risk on als Risk off. Und man sieht schon, das ist vielleicht der letzte Satz, den ich jetzt hier noch zum Besten geben möchte. Also man schaut tatsächlich mehr auf die Unternehmensgewinne aktuell, ne? Auf die Earnings, die da sind, die wirklich sehr, sehr gut da sind. Und ich habe mal eine Zahl rausgesucht, 80% der bisherigen Gewinnausweise der Unternehmung, da wurden die Erwartungen geschlagen und das trotz der Tatsache, dass die Gewinnerwartungen sehr, sehr hoch waren zu den Earnings hin. Also da sieht man schon, dass es eine sehr robuste Berichtssaison bis dato ist. Wir sind jetzt in dieser Woche am Peak, aber man kann Stand heute wirklich von einer der besten Berichtssaisons seit langem sprechen.
Ja. Zum Thema Krypto ist ja auch eigentlich tatsächlich interessant, weil eigentlich so Krypto das Einzige ist, was am Wochenende überhaupt gehandelt werden kann. Und wenn natürlich sowas passiert, was du gerade gesagt hattest, dann erwartet man natürlich eigentlich, dass die Kryptos dann abgeben, weil es so das einzige Risk-on-Wertpapier ist, was ich am Wochenende halt auch handeln kann.
Genau.
Und dass das sogar dann am Wochenende sogar dagegen gestiegen ist, zeigt tatsächlich, wie ja,
sorglos die Anleger sind, sorglos, ne? Gegenüber den geopolitischen Risiken aktuell.
Wirkt natürlich dann auch die Gefahr, dass wenn jetzt die Verhandlungen länger dauern oder doch scheitern, dass da natürlich ordentliches Rückschlagspotenzial definitiv auch ist.
Das, was ich gerade sagte, ne?
Ja, von daher, ja, sind wir mal gespannt. Ich war noch im Kopf bei deinem Sound auf dem Laptop. Du weißt, dass das eine Kiste Bier kostet.
Ja, ne? Sorry, mach ich.
Ja, kommen wir zu Gold. Gold hat letzte Woche knapp 1,7% verloren und stand zum Wochenende bei $4,700 pro Unze. Silber gab sogar 4,7% ab. Und genau das, was du gerade sagtest, Bitcoin hat letzte Woche dagegen sogar 5% dazugewonnen, einschließlich des Wochenendes, was wir bei Gold natürlich dann nicht mit einbezogen haben. Steht aktuell, also Stand von heute, bei knapp 76.655 US-Dollar. Und hier gab es dann auch noch eine Meldung zu Michael Saylor. Der hat nämlich auch nochmal jüngst nochmal zugegriffen und rund 3.273 Bitcoins gekauft für rund 255 Millionen US-Dollar.
Bisschen auf Shopping-Tour gegangen, ne?
Genau, hat die Kurse da genutzt. Ja, so viel zum Rückblick. Starten wir mit einem Unternehmen, was letzte Woche auch sehr stark in den Nachrichten war, positiv, auch rund um Donald Trump. Ich weiß nicht, ob du drauf zukommst oder drauf eingehst,
ja,
der auch jüngst eingestiegen ist. Aber
genau, habe ich einen Zusatz zu. Genau, es geht um Intel. Ich glaube, wir haben in den vergangenen Monaten häufiger schon mal über Intel gesprochen, also wirklich eine Erfolgsstory in den letzten Monaten. Intel 1968 in Mountain View in Kalifornien gegründet. Das Unternehmen wurde von Robert Noyce und Gordon Moore gegründet. Der Mitbegründer beziehungsweise spätere Intel-CEO Andy Grove, der war von Anfang an mit dabei und spielte eine zentrale Rolle beim Aufbau des Unternehmens. Intel ist einer der zentralen US-Technologiekonzerne und prägte lange den Markt für PC-Prozessoren. Also Anfang der 2000er war Intel Innovationsführer, setzte einen Umsatzrekord nach dem anderen und führte mit dem Pentium 4 die PC-Technologie an. Und danach verlor das Unternehmen Marktanteile, weil es den Mobilmarkt komplett verpasste und bei Chip-Technologien ins Hintergrund Treffen geriet, während Konkurrenten, die heute auch allesamt noch da sind, AMD, ARM, TSMC, deutlich aufholten und überholten. Intel kämpfte in den letzten Jahren dann mit Produktionsproblemen, verlor jahrelang an Dynamik, doch dann gelang mit neuen Investitionen, Umstrukturierungen und das ist das, was du gerade angedeutet hast, mit der US-Unterstützung, mit dem Einstieg des Staates dann den Weg zurück zu Wachstum. Und unter der Führung von CEO Lip Bu-Tan, der seit März 2025 am Ruder ist und gestützt durch die Investition der US-Politik, hat Intel die wohl größte Krise der eigenen Geschichte in ganz kurzer Zeit dann überwunden. Das Management überraschte viele Analysten positiv. Konzernstrukturen wurden modernisiert, neue Fertigungsverfahren eingeführt und das Unternehmen binnen einen Jahres wieder auf profitablen Kurs gebracht. Und besonders die Sparte, passt natürlich jetzt auch mega in die Zeit, Data Center und AI war im ersten Quartal 2026 das Zug fährt mit Rekordumsätzen von plus 22% und stark steigenden Gewinn von plus 170%. Also die CPUs gefragt für KI-Anwendungen, Rechenzentren sind aktuell der Wachstumsmotor, nicht nur bei Intel, auch im gesamten Markt, wie du gerade schon sagtest, Hardware floriert massiv. Und da ist Intel auch einer der Profiteure aktuell. Und auch in der Chip-Fertigung erzielt Intel deutliche Fortschritte, speziell bei kleinsten Strukturgrößen. Das macht das Unternehmen gerade attraktiv für externe Designer. Die Foundry-Sparte, die aktuell noch Verluste schreibt, könnte mit neuen Partnerschaften, mit zum Beispiel Elon Musk, Terafab und mit Google Xeon-Prozessoren künftig ein wichtiger Umsatztreiber werden und signalisiert gerade wachsendes Vertrauen vieler großer Tech-Unternehmen. Ja, und dank dieser Erfolge hat Intel seine Umsatzprognosen nun stark angehoben. Fürs zweite Quartal werden bis zu 14,8 Milliarden US-Dollar erwartet, was weiteres Wachstum signalisiert. Das Anlageurteil der DZ-Bank wurde von Verkaufen auf Halten geändert und der Fair Value von 36 auf 80 US-Dollar massivst angehoben. Risiken bleiben dennoch da, sagt zumindest auch da die DZ-Bank. Die Foundry-Sparte schreibt weiter Verluste und für 2026 wird ein weiterer Rückgang im PC-Markt erwartet. Chance-Risiko-Verhältnis, das spricht zumindest auch die DZ-Bank, gilt weiterhin als ausgeglichen. Alles in allem kann man, glaube ich, von der Renaissance der Intel-Aktie sprechen. Die Zahlen sprechen ein klares Bild, sprechen für sich und die Aktie legte nach Bekanntgabe wirklich einen Freudensprung von ca. 30% hin. Year to date liegt die Aktie bei 126% plus. Auf Einjahresbasis, also ungefähr zu Antritt von Liputan, sind wir bei sagenhaften 307% Kurs plus bei Intel, bei so einem ja doch sehr, sehr großen, renommierten Unternehmen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Aktie in den letzten 5 Jahren enorm leiden musste und jetzt aus dem Tal der Tränen kam. Auf 5 Jahre steht die Aktie bei nur 60%. Kurs plus und ja, jetzt haben wir halt gesehen, sämtliche Analystenhäuser haben den Fair Value angehoben. Dabei muss man dann aber auch festhalten, dass eigentlich alle Häuser auf der falschen Seite lagen, ne? Also du hast gerade auch schon geguckt, wenn eine DZ-Bank jetzt von Verkaufen auf Halten geht, Fair Value
das Kursziel von 30 genau, auf 8,
von 30, auf 80. 36 auf 80 dann anhebt, dann lag man nicht nur leicht falsch, ne?
Ja, das ist schon deswegen auch die Überraschung mit knapp 30%. Ja, ne?
Genau,
ja.
Genau, richtig. Also daran kennt man halt auch, dass Analystenhäuser auch hin und wieder mal den Kursen hinterherlaufen. Ne?
Also meistens so, wenn man ehrlich ist, oder?
Es gehört dann zum Spiel dazu, ja, das ist so.
Ja. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, 382 Milliarden groß schon wieder, ja. In Euro tatsächlich jetzt, ja. Aber ja, das ist schon wieder...
Gute Story, ja. Aber das soll es auch zu Intel gewesen sein. Du kommst, glaube ich, jetzt zu einem Wert, den wir aus meiner Sicht noch nie im Podcast hatten, zumindest noch nicht ausführlich im Podcast hatten. Und ein Unternehmen, was noch keine Zahlen für Q1 veröffentlicht hat.
Genau, die kommen nämlich heute, deswegen gehen wir da mal eher drauf ein, was ist wichtig für heute und was wird überhaupt erwartet. Aber bevor wir darauf eingehen, möchte ich vielleicht mal ganz kurz so einen kleinen Einspieler machen. Und jetzt kann man sich mal gut vorstellen, man investiert Anfang 2024 in ein Unternehmen und ein Jahr später steht man bei plus 900% und hat damit nicht nur den Bitcoin outperformed, sondern auch Nvidia und natürlich den S&P 500 sei deutlich hinter sich gelassen. Ne? Und ja, das ist genau so passiert mit der Aktie, die ich heute mitgebracht habe. Und zwar ist die Rede von Robinhood Markets. Der ein oder andere dürfte die Aktie vielleicht schon mal gehört haben. Und ja, 6 Monate, beziehungsweise seit Oktober 25 hat sich aber schon wieder einiges getan. Nämlich, weil seit Oktober 25, heute 6 Monate später, die Aktie schon wieder rund 45% eingebrochen ist. Und heute Abend nach US-Börsenschluss kommt dann der Showdown, die Quartalszahlen für Q1 2026 kommen. Und ich möchte heute drauf eingehen, was ist Robinhood überhaupt, für die, die es noch nicht gehört haben. Was ist in den letzten Jahren passiert, dass wir da zwischendurch mal 900% gesehen haben. Dann jetzt seit 6 Monaten 45% minus. Und was gerade schon gesagt wurde, worauf müssen wir heute Abend dann schauen?
Du sagst, dem Bitcoin geschlagen, liegt es nah, dass es irgendwas mit dem Kryptobereich zu tun hat.
Ja, schon, es spielt eine Rolle. Früher vielleicht mehr als heute, tatsächlich auch ganz interessant. Aber kommen wir vielleicht mal erstmal zu Robinhood. Was ist das überhaupt? Robinhood ist ein US-amerikanischer Online-Broker aus Kalifornien und wurde 2013 gegründet. Und über die App können Privatanleger übrigens überwiegend Aktien, Optionen, Krypto und seit neuestem sogar auch auf dem Prediction Market handeln. Mit Prediction Market
ein Riesenthema, Prediction Market.
Ja, in aktuellen auch bei Umfeld. Coinbase tatsächlich, wenn man sich da mal anschaut, ist so ein, nicht ein Mitbewerber, aber schon, da kann man schon vergleichen.
Der größte ist ja Polymarket.
Ja,
ist,
genau. Und jetzt hast du schon gesagt,
nicht an der Börse,
die
sorry.
Nicht wissen, genau, Polymarket eventuell ja sogar Börsengang dieses Jahr, immer mal wieder gehört. Und Prediction Market, für die, die es nicht kennen, ist das Wetten auf reale Ereignisse wie Wahlen oder halt auch Sportereignisse, beziehungsweise der Unterschied ist hier, dass meistens bei, wie heißen die deutschen Wettanbieter hier alle?
Lizenzierte Tipico Wettanbieter und wie Tipico.
Ja, richtig. Die, ja, quasi,
keine deutschen, ne, aber Lotto,
aber
Dotto
man
und
hier
sowas,
kennt, ja. Genau, ja, genau. Und da ist der Unterschied, dass ich ja quasi immer gegen die Bank spiele, also gegen das Haus und hier ist quasi der Gegner die Leute, die auf der anderen Seite wetten. Das ist nochmal ein kleiner Unterschied, aber ja, das ist quasi Robinhood und ja, das Besondere damals, Robinhood hat 2014 das erste Mal insgesamt in dem gesamten Markt die provisionsfreien Aktienhandel eingeführt. Deswegen auch der Name Robinhood quasi. Früher hieß es ja, die Banken verdienen immer und Robinhood hat es quasi jetzt kostenlos gemacht. Und das ist dann interessanterweise heute auch Branchenstandard. Also wir sehen ja Scalable Capital, Trade to Public und Co., die alle dann quasi deutlich geringere Kosten haben. Und,
aber dass sich auf andere Seite auch irgendwo rein verdienen müssen, ne? Das gehört ja dann auch so weit. Dazu.
Ja, genau. Ja, und Robinhood hat damit nämlich eine komplette Generation an die Börse gebracht und der Durchschnittskunde bei Robinhood ist 35 Jahre alt, also klassische Millennials tatsächlich. Womit verdienen die ihr Geld? Das ist ja so die große Frage. 3 große Säulen. Erstens Payment for Order Flow. Die Trades werden nämlich nicht an die Börse weitergeleitet, sondern an sogenannte Market Maker, wie zum Beispiel Citadel. Und Citadel, also die Market Maker, bezahlen dafür, dass die diese Order bekommen.
und zahlen dann halt einen geringeren Spread als an der Börse. Ist aber auch natürlich immer so ein Pro und Contra. Natürlich, der Kunde kriegt da im ersten Moment nichts mit, weil er im Zweifel ja den Kurs kriegt, der da steht. Andererseits kann man natürlich schon sagen, dass Robinhood dann vielleicht auch geneigt ist, die Orders dahin zu leiten, wo sie am meisten Geld für kriegen, also Interessenkonflikt.
Das ist ja genau das, ne? Irgendwo wird das Geld verdient. Ja. Ist ja ähnlich wie wenn andere Anbieter mit Lang und Schwarz zusammenarbeiten.
Ja, ausschließlich, ne? Das ist ja auch tatsächlich der Grund, warum hier in Europa jetzt im Sommer da ein neues Gesetz eingeführt wird, weil das tatsächlich zu immer mehr Interessenkonflikt und vielleicht auch andere...
Ja, und wenig Transparenz, ne?
Genau, auch ist, ne? Das sowieso nicht. Und das führt dazu, dass das hier in Europa tatsächlich bald verboten ist. Und da muss sich dann Robinhood auch nochmal wieder was einfallen lassen. Aber das ist das eine, Payment for Order Flows. Und zweitens Zinserträge auf nicht investiertes Cash von dem Kunden. Und das ist natürlich heute auch einer der größten Blöcke, weil die Zinsen da in den letzten Jahren noch angehoben wurden. Aber wir kommen gleich auf den Ausblick. Und dann gibt es noch ein Premium-Abo namens Robinhood Gold für $5 im Monat. Davon haben sie inzwischen 4,2 Millionen Abonnenten. Dafür kriegen sie dann, ich glaube, Kreditkarten mit Cashback. Und dann kommt nämlich inzwischen nur noch 10% der Erlöse aus dem Kryptohandel und anderen Geschäften.
Was hätte ich mehr erwartet? Ja,
ja, war auch anders. Und ja, Erfolgsstory 2024/25. Das, was ich gerade schon sagte, 2022 war Robinhood am Boden nach dem IPO-Hype 2021. Und das war dieser ganze Meme-Stock-Wahn. AMC, GameStop, da war auch Robinhood dabei. Deswegen ist es für viele vielleicht so eine verbrannte Aktie, weil sie damit nichts zu tun haben wollen. Aber inzwischen hat sich schon was getan. Damals brach der Umsatz ein und das Unternehmen schrieb enorme Verluste. Und der Aktienkurs stand dann nur noch bei $7. Und das Comeback kam dann 2024. Da wuchs nämlich der Umsatz plötzlich um 58% auf knapp $3 Milliarden. 2025 dann nochmal um 52% auf $4,5 Milliarden. Und das verwaltete Kundenvermögen stieg von $130 Milliarden auf $320 Milliarden. Also eine Verdopplung in knapp 12 Monaten. Im September 25, also letztes Jahr, wurde Robinhood dann in den S&P 500 aufgenommen. Auch nochmal so ein Ritterschlag. Und an dem Tag schoss die Aktie tatsächlich auch rund 15% nach oben und erreichte dann im Oktober 2025 das Allzeithoch bei $154. Wir haben gerade $7 gehört nach dem Absturz, 154, ja.
Auch kein schlechter Pick gewesen, ne?
Genau, soweit so gut, aber ich hatte ja eingangs schon gesagt, von Oktober bis heute ist dann auch wieder was passiert, Absturz und knapp 42% hat die Aktie verloren und seit Jahresbeginn alleine sind es 39%. Was ist passiert? Ja, drei Dinge gleichzeitig. Erstens, Krypto lief nicht und ist dann entsprechend eingebrochen, deswegen sind die Kryptoerlöse in 2025 im vierten Quartal um rund 38% abgestürzt und zweitens hat das Management einen sehr aggressiven Kostenplan angekündigt. Die Ausgaben sollen nämlich 2026 um rund 18% steigen für natürlich neue Kundengelder und für Werbung, aber auch für
Produktinnovation bestimmt.
Genau, Produktinnovation, Mitarbeiter, die werden viel in Aktien auch bezahlt. Aber das bedeutet also im Prinzip überhaupt keine Margenexpansion mehr und deutlichen Druck auf die Profitabilität. Und drittens hat die Fed angefangen, letztes Jahr zumindest auch die Zinsen zu senken. Und dementsprechend sind die Zinserträge auch natürlich so ein bisschen unter Druck, gerade weil es inzwischen die größte Einnahmequelle ist. Und der Bewertungsmultiplikator, dementsprechend das KGV, ist von 60% auf 41% zusammengeschrumpft. Schauen wir uns jetzt die Februarzahlen mal genau an. Umsatz ist $1,28 Milliarden gewesen, plus 27% gegenüber vorher. Der Gewinn pro Aktie 66 Cent und damit 12% über den Erwartungen. Die Net Deposits, also das neu eingezahlte Kundengeld, wo man bei Robinhood tatsächlich sehr gerne drauf schaut, weil wenn jetzt das verwaltete Volumen und der S&P stürzt meinetwegen um 10% ab, da geht natürlich das verwaltete Volumen auch runter. Aber das neu eingezahlte Kundengeld, das ist so ein wichtiger Indikator, weil das meistens dann auch Gelder sind, die zukünftig investiert werden. Die haben allein im Januar haben die, Januar nicht, sondern im Quartal haben die 16 Milliarden eingesammelt und 68 Milliarden im letzten Jahr und die Goldabos sind knapp 60% gewachsen. Klingt eigentlich tatsächlich ganz gut, trotzdem ist die Aktie am Tag der Veröffentlichung um knapp 9% gefallen. Der Grund, der Umsatz, man muss ja immer irgendwas suchen, aber schon auch, man schaut sich meistens die Topline an, also den Umsatz, und der lag tatsächlich unter den Erwartungen, weil unter anderem auch wegen dem Kryptohandel und die Kostenguidance, also die Erwartung, dass 18% Kostenwachstum bei 21% Umsatzwachstum, heißt also im Prinzip überhaupt keinen Effekt. Und das war sehr negativ und dementsprechend Sell the News. Und jetzt sind wir quasi im Hier und Heute angelangt und schauen auf die Erwartung für heute Abend. Heute Abend kommen nämlich die Quartalszahlen fürs 2026, die Q1-Zahlen. Die Erwartungen liegen beim Umsatz von knapp 21% plus 1,14 Milliarden Dollar. Und der Gewinn pro Aktie soll bei irgendwo Richtung 39 Cent liegen. Wichtig, die Analysten haben tatsächlich, und da sind wir wieder bei den Analysten, haben in den letzten 3 Monaten 2-mal die Gewinnschätzung und 10-mal die Umsatzeinschätzung, die Umsatzschätzung nach unten korrigiert, weil die natürlich schon auch sehen, wie viel Handel dann auch stattfindet. Und dementsprechend liegt die Messlatte aktuell schon tiefer als sonst in den letzten Jahren. Und trotzdem rechnet der Optionsmarkt, wenn man da mal schaut, mit einer Bewegung nach den Zahlen von rund 10%, natürlich in beide Richtungen, je nachdem, wie sie dann performen. Das ist tatsächlich deutlich mehr als der historische Durchschnitt von rund 7. Und 3 Dinge sind heute Abend dann wichtig. Erstens, wie laufen die Net Deposits, also die eingezahlten Kundengelder? Zweitens, die Prediction Markets, die werden nämlich im Januar wurden 3,4 Milliarden Eventkontrakte gehandelt und damit mehr als im Vorjahr. Und wichtig ist, dass das vielleicht dann hoffentlich die Kryptoschwäche auf der anderen Seite kompensiert. Und drittens so ein bisschen auch der, aber das ist ja immer so Tonfall vom Management, zum zweiten Quartal, wie optimistisch sie dann quasi nach vorne hin sind, genau, was auch die Kostenquote angeht und die Net Deposits. Wow, jetzt habe ich viel erzählt, fällt mir gerade auf.
Ja. Und du sagst vorher, interessant aus meiner Sicht, ich hoffe, dass die Zuhörer auch gut folgen. Dass
sie hingekommen sind.
Ja, und du sagtest noch, du hast heute nicht so ganz viel mit, ne? Aber passte nicht, ne? Aber du bist durch.
Ist doch mehr geschrieben als, ich bin durch, sorry. Jetzt kommt das regionale Thema und der Ausblick braucht dann natürlich auch nochmal 20 Minuten.
Ja, richtig.
Nein, kein Spaß.
Und beim regionalen Teil sind wir auf einen interessanten Bericht aus den heimischen Tageszeitungen gestoßen. Der Bauer Bernhard stellt seinen neuen Roboter vor. In einem landwirtschaftlichen Betrieb im Westmünsterland, genauer in Rasfeld Erle, zeigt sich hier ein klarer Trend. Automatisierung als Antwort auf steigende Kosten. Der gerade genannte Spargelbauer Bernhard setzt hochmodernen Ernteroboter ein, der Spargel selbstständig erkennt, sticht und vorsortiert. Du kommst aus Erle, ne?
Bei uns bekannt und tatsächlich war bei uns früher gegenüber waren die Spargelfelder.
Ah, guck mal.
Und da fuhren dann immer die sogenannten Spargelfüchse lang. Und
kannst du eigentlich weiter erzählen jetzt hier?
Das ist schon interessant, wenn man wirklich mal guckt, wie lange eigentlich so ein Spargel braucht. Die brauchen ja, glaube ich, 1 oder 2 Jahre, kannst du davon gar nichts ernten. Ja. Und dann kannst du immer wieder was ernten. Also das ist schon ein deutlicher Aufwand und die Mitarbeiterkosten, also die Kosten,
genau, das ist was ich
enorm und deswegen macht das Sinn. Ne?
Das sind ja, die Maschine schafft rund 120 Kilogramm pro Stunde und kann damit mehrere, das was du gerade sagst, Arbeitskräfte dann ersetzen. Entscheidender Vorteil in Zeiten der steigenden Mindestlöhne, womit dann die Bauern dann auch zu kämpfen haben und dem zunehmenden Arbeitskräftemangels. Das Gerät ist in etwa so groß wie ein Lieferwagen und fährt mit 0,8 bis 3,2 km/h selbstständig über das Spargelfeld. Eine optische Kamera erkennt dann die Spargelstangen, die aus der Erde ragen und anschließend sticht der Roboter den Spargel dann sachgemäß raus.
Steht da, wie viel so ein Ding kostet?
Ja, ja, das ist der nächste Punkt.
Ja, okay.
Die Investition ist nicht ganz billig. Rund 300.000 Euro kostet der Roboter. Für viele Betriebe ist das zunächst eine sehr, sehr große Hürde. Doch aus betriebswirtschaftlicher Sicht kann sich diese Ausgabe dann natürlich auch irgendwann rechnen, da laufende Personalkosten deutlich reduziert werden und der Roboter konstant und effizient arbeitet. Der Hintergrund ist ein wachsender wirtschaftlicher Druck im Spargelanbau. In Nordrhein-Westfalen gehen die Anbauflächen zurück und unter anderem wegen steigender Produktionskosten und günstiger Importwaren aus dem Ausland. Viele Betriebe stehen vor der Frage, ja, wie man langfristig dann wettbewerbsfähig bleibt. Und das könnte eine Antwort dann darauf sein. Der Einsatz solcher Technologien markiert daher einen strukturellen Wandel in der Landwirtschaft, weg von stark personalintensiver Arbeit hin zu kapitalintensiver, automatisierter Lösung. Vollständig ersetzen können die Maschinen den Menschen zwar noch nicht, etwa für Logistik und Kontrolle wird weiterhin Personal benötigt. Dennoch zeigt das Beispiel, glaube ich, deutlich, Wer investiert und automatisiert, kann seine Effizienz steigern und sich besser gegen den Preisdruck dann einfach auch behaupten.
Ja.
Unterm Strich wird Automatisierung damit zunehmend ein Schlüsselfaktor für die Rentabilität landwirtschaftlicher Betriebe. Ich glaube, ganz interessant, was auch dann hier im nahen Umfeld an Innovationskraft dann schlummert. Vielleicht mal kurz, gestern meinen ersten Spargel tatsächlich gegessen. Wir haben ca. 12 Euro pro Kilo gezahlt. Ich glaube, ist relativ günstig.
Ja, glaube ich. Also ich meine, wir hatten auch schon Spargel 16 ja, Euro gekostet.
Im Schnitt liegt man aktuell irgendwo bei 15 bis 20 Euro je Kilo. Ja. Irgendwo auch gelesen bei 23 Kilo.
Euro.
Euro je Kilo liegt dann irgendwo die Spitze. Im Vergleich zu 2025 liegt man da leicht teurer, aber einigermaßen sogar noch im Rahmen.
Ja, das Problem ist, habe ich auch mal irgendwo gelesen, dass gefühlt, also Spargel ist ja so ein Luxusgut, ist ja jetzt nicht wie Kartoffeln oder so und genau. Wenn der zu teuer ist, dann isst man es halt nicht, weil ich weiß nicht, wie viel Spargel ich essen müsste, um satt zu werden, aber dann
das kannst du schnell substituieren,
glaube ich, ne? Einiges rein.
Ja. Das mal zu Bauer Bernhard und der technischen Innovation hier bei den Bauern im Westmünsterland.
Ja.
Du kommst zum Ausblick.
Genau, kommen wir zum Ausblick und da
saust du. Ich trigger mal. Ich habe irgendwo heute Morgen im Podcast gehört, der Super Bowl der Berichtssaison, High Noon, Peak, 40% der Marktkapitalisierung des SOP berichtet, komm, hau mal raus.
Ja, ich fange mit dem wirtschaftlichen
Volkswirtschaft
die Daten an. Heute kommt noch Verbrauchervertrauen, Conference Board aus den USA um 16 Uhr. Morgen Mittwoch kommen noch Verbraucherpreise aus Deutschland, also Inflation und Zinsentscheid aus den USA um 20 Uhr. Da sind wir ja eingangs schon drauf eingegangen. Donnerstag dann nochmal BIP-Wachstum für Deutschland, EZB-Einlagensatz für...
Auch Notenbank-Sitzung Euro.
Genau. Europa, ja. So, und dann BIP-Wachstum nochmal für die USA. Am Freitag ist dann 1. Mai und ich musste feststellen, dass den Tag der Arbeit gibt es auch in China. Die feiern den aber nicht am 1. Mai, sondern ich glaube entweder am 5. oder 8. Ich glaube am 5. 5. Mai. Ja, gut, soviel zu den volkswirtschaftlichen Daten. Und jetzt greife ich mal zu der Liste, was an Unternehmen reinkommt. So, heute ist Dienstag, da kommt noch Coca-Cola, Spotify, Visa, Robinhood, sind wir gerade schon drauf eingegangen, Mondelez, was haben wir hier noch? Bloom Energy, Air Liquid, Novartis, Airbus. Morgen am Mittwoch, und ich lese nicht alle vor.
Ja.
Am Mittwoch kommt noch... was haben wir hier? Jinko Solar, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Ford, Qualcomm, Chipotle, Mercedes, Adidas. Am Donnerstag geht's weiter mit Eli Lilly, Mastercard, Caterpillar, dann noch hier ConocoPhillips, Ölwerte, die gerade sehr gefragt sind. Apple folgt am Donnerstag noch. Was haben wir hier noch? Western Digital, BASF, DHL, Volkswagen, MTU. Am Freitag wird es dann ein bisschen ruhiger. ExxonMobil, Chevron, Linde, Moderna, Colgate, Palmolive. Also es wird definitiv diese Woche, gerade der Mittwoch mit den ganzen Techies.
Übrigens Markus Lieblingsaktie.
Colgate, Palmolive.
Grüße an Marco.
Ja, genau. Ich denke, der Mittwoch wird nochmal spannend mit Microsoft, Amazon, Meta und Alphabet gleichzeitig. Und am Donnerstag dann Apple, wobei Apple ja schon eigentlich jetzt fast jetzt nicht mehr der KI-Treiber aktuell ist. Mal schauen, wie es mit dem Wechsel zustande kommt, der im September stattfindet. Aber ja, das soll es für heute auch gewesen sein, denke ich.
Ja, wir haben Tag, da habe ich fast vergessen.
Oh ja, Mensch, erzähl.
Am Tag, des, also Rettet die Frösche-Tag haben wir heute am 28. Von daher soll es damit, schließen wir damit heute mal und fangen wir damit nicht an. Soll es gewesen sein. Ich hoffe, die Tonqualität passte. Werden wir gleich mal hören.
Ja.
Und danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge war nicht zu lang. Sonst immer gerne Feedback, auch wenn genau sowas mal stört. Folge zu lang, Tonqualität passt nicht, Themen passen nicht. Immer Feedback an podcast@foreprivatebanking.de. Sonst empfehlen uns gerne weiter.
Bis zum nächsten Mal.
Lass ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.